Einschlafen mit Tieren. Dein Podcast zum Einschlafen. Känguru. Kängurus sind eine Familie aus der Ordnung der Beuteltiere, die vor allem in Australien und auf Neuguinea beheimatet ist. Man unterscheidet sie gelegentlich als echte Kängurus von den Rattenkängurus, um eine genauere Abgrenzung innerhalb ihrer Verwandtschaftsgruppe vorzunehmen. Als charakteristische Vertreter der australischen Tierwelt sind sie besonders für ihre langen Hinterbeine bekannt, die ihnen eine markante Silhouette verleihen. Die meisten der rund 65 heute bekannten Arten sind dämmerungs- oder nachtaktiv und ernähren sich rein pflanzlich. Während 4 Arten bereits als ausgestorben gelten, bevölkern die übrigen Vertreter der Gruppe vielfältige Lebensräume in ihrer Heimat. Allgemeiner Körperbau. Die äußere Erscheinung dieser Tiere weist eine bemerkenswerte Vielfalt in Bezug auf ihre Körpermaße auf. An der Spitze steht das rote Riesenkänguru, das eine beeindruckende Höhe von fast 2 Metern erreichen kann und dabei etwa 90 Kilogramm wiegt. Im starken Kontrast dazu steht das Zottelhasenkänguru, welches lediglich ein Gewicht von rund 1 bis 2 Kilogramm auf die Waage bringt und eine Kopf-Rumpflänge von knapp 40 Zentimetern erreicht. Ein prägendes Merkmal fast aller Arten ist das deutliche Missverhältnis zwischen den Gliedmaßen, wobei die Hinterbeine wesentlich kräftiger und länger ausgebildet sind als die Vorderbeine. Eine seltene Ausnahme bilden hierbei die Baumkängurus, deren Beine fast gleich lang sind, da sie sich an ein Leben in den Baumwipfeln angepasst haben und sich nicht mehr hüpfend am Boden vorankommen. Der Schwanz dient den Tieren meist als Stütze oder zur Wahrung des Gleichgewichts, ist muskulös und oft behaart, besitzt jedoch keine Greiffunktion. Bei den sogenannten Nagelkängurus findet sich an der Schwanzspitze sogar eine knöcherne Struktur. Farblich ist das dichte Fell meist in unauffälligen Grau- oder Brauntönen gehalten, wobei einzelne Arten, wie etwa die Felskängurus, auch gemusterte Fellzeichnungen aufweisen können. Die vorderen Pfoten sind verhältnismäßig klein und enden in 5 Fingern, die vornehmlich beim Fressen oder zum Abstützen genutzt werden. Die Hinterfüße hingegen sind schmal und langgestreckt, was die Tiere zu Sohlengängern macht. Eine Besonderheit zeigt sich an den Zehen der Hinterfüße, wo die erste Zehe fehlt und die zweite sowie dritte Zehe zusammengewachsen sind. Diese enden jedoch in 2 getrennten Krallen, die vorwiegend für die tägliche Fellpflege verwendet werden. Die 4. Zehe ist dabei stets die stärkste und längste, während die 5. Zehe eine mittlere Größe erreicht. Kopf und Zähne. Der Schädel der Tiere ist langgestreckt geformt und wirkt im Verhältnis zum restlichen Körper oft eher klein, während die Ohren meist auffällig groß ausgebildet sind. Eine spezifische Anordnung findet sich im Gebiss, das perfekt an die pflanzliche Kost angepasst ist. Im Oberkiefer sitzen insgesamt 6 Schneidezähne, denen im Unterkiefer lediglich 2 gegenüberstehen. Diese unteren Schneidezähne sind vergrößert und treffen beim Zubeißen auf eine verhärtete Stelle im Gaumen direkt hinter den oberen Zähnen, was ein effektives Abrupfen von Gräsern und Blättern ermöglicht. Interessanterweise stehen die oberen Schneidezähne in einer U- oder V-Form, was eine Besonderheit innerhalb dieser Tiergruppe darstellt und in ähnlicher Form auch bei manchen Paarhufern auftritt. Zwischen den Schneidezähnen und den Backenzähnen befindet sich eine markante Lücke, da Eckzähne entweder ganz fehlen oder nur sehr schwach ausgeprägt sind. Die Backenzähne selbst sind breit und hochkronig, wobei ein faszinierender Mechanismus für den Zahnersatz sorgt. Da die Zähne nacheinander aus dem Zahnfleisch wachsen, rücken neue Zähne von hinten nach vorne nach, sobald die vorderen abgenutzt sind und schließlich ausfallen. Insgesamt verfügen die Tiere über ein Gebiss mit 32 oder 34 Zähnen, das ihnen erlaubt, selbst sehr hartes Pflanzenmaterial effizient zu zerkleinern. Innere Anatomie und Fortpflanzungstrakt. Die innere Struktur zeigt faszinierende Anpassungen, insbesondere im Verdauungssystem, das eine Ähnlichkeit zu dem von Wiederkäuern aufweist. Der Magen ist in mehrere Kammern unterteilt, wobei der Vormagensack als wichtigster erster Abschnitt dient. Hier erfolgt die Zersetzung der Pflanzennahrung durch die Unterstützung zahlreicher Mikroorganismen in einem Fermentationsprozess. Nach dieser ersten Phase wird die Nahrung im tubusförmigen Bereich und im Hintermagen weiterverdaut. Um die faserreiche Kost optimal zu verwerten, verfügen die Tiere zudem über einen langen Darm und einen gut entwickelten Blinddarm. Das Herz-Kreislauf-System weist hingegen kaum Unterschiede zu anderen Beutelsäugern auf. Bei der Fortpflanzungsanatomie zeigen sich ebenfalls gruppenspezifische Merkmale. Männliche Tiere besitzen Hoden, die vor dem Penis liegen, welcher im Ruhezustand geschützt in einer Tasche verborgen bleibt. Die Weibchen verfügen über zwei Gebärmütter und zwei Vagina-Kanäle. Ein wesentliches Merkmal ist der permanent vorhandene Beutel, der nach vorne hin geöffnet ist und im Inneren vier Zitzen beherbergt. Junge Kängurus steigen nach der Geburt vorwärts in diesen Beutel hinein und drehen sich dort um, während männliche Exemplare keinen solchen Beutel besitzen. Verbreitung und Lebensraum. In ihrer geografischen Verteilung konzentrieren sich die Tiere auf den australischen Kontinent, die Insel Tasmanien sowie auf weite Teile von Neuguinea. Sie bewohnen eine bemerkenswerte Bandbreite an Lebensräumen, die von dichten tropischen Regenwäldern bis hin zu den kargen Busch- und Grasländern sowie den trockenen Wüsten des Outbacks reicht. Während einige Arten die weiten Ebenen bevorzugen, haben sich andere, wie die Felskängurus, an gebirgige Regionen angepasst und kommen dort in Höhlen von über 3100 Metern vor. Aktivitätszeiten und Sozialverhalten. Hinsichtlich ihres Tagesrhythmus zeigen die Tiere eine Vorliebe für die Dämmerung und die Nachtstunden. Dennoch lassen sie sich gelegentlich am Nachmittag beobachten, wenn sie ausgiebig in der Sonne ruhen. Den Großteil des Tages verbringen sie geschützt vor der Hitze im Schatten von Bäumen, in Höhlen oder in Felsspalten. Ein komplexes Sozialgefüge ist bei den meisten Arten nicht stark ausgeprägt, da sie oft in lockeren Gruppen zusammenkommen, die keinen dauerhaften Bestand haben. Fortbewegung. Zwei verschiedene Arten des Vorankommens zeichnen diese Tiere aus, wobei die Wahl vom gewünschten Tempo abhängt. Bei hoher Geschwindigkeit nutzen sie ihre kraftvollen Hinterbeine für weite Sprünge, während der Schwanz in der Luft für Stabilität sorgt. Auf diese Weise erreichen sie kurzzeitig Geschwindigkeiten von etwa 50 Kilometern pro Stunde. Große Arten können dabei Sprünge von etwa 9 Metern vollziehen, wobei in Einzelfällen sogar Weiten von über 13 Metern gemessen wurden. Diese Sprungbewegungen erreichen meist eine Höhe von rund 1,5 Metern. Möchten sie sich jedoch langsam bewegen, setzen sie eine Technik ein, die oft als Gehen auf 5 Gliedmaßen bezeichnet wird. Dabei stützen sie sich auf ihre Vorderpfoten und den Schwanz, um die Hinterbeine nach vorne schwingen zu lassen. Sobald die Füße festen Boden haben, werden die Vorderbeine und der Schwanz nachgeholt. Während das Hüpfen bei hohem Tempo durch elastische Sehnen extrem energieeffizient ist, erweist sich die langsame Fortbewegung als recht mühsam. Eine Besonderheit ist, dass die Tiere weder rückwärts gehen, noch ihre Hinterbeine unabhängig voneinander bewegen können. Baumkängurus hingegen klettern geschickt, statt zu hüpfen, während andere kleine Arten sich vorwiegend auf allen Vieren bewegen. Nahrung. Als reine Pflanzenfresser passen die Tiere ihre Ernährung strikt an die Gegebenheiten ihres jeweiligen Lebensraumes an. Grob lassen sich Arten unterscheiden, die vornehmlich Gräser fressen, wie etwa die Riesenkängurus, und solche, die sich eher von Blättern ernähren, wozu die Baumkängurus zählen. Neben Gras und Laub verzehren sie je nach Angebot auch Früchte oder Knospen. Ihr Verdauungssystem ist so hochgradig spezialisiert, dass sie selbst nährstoffarme Kost effizient verwerten können, wobei einige Arten sogar die Nahrung wiederkäuen. Diese Fähigkeit, kombiniert mit einem geringen Wasserbedarf, ermöglicht ihnen das Überleben in extrem trockenen Regionen mit nur spärlicher Vegetation. Fortpflanzung. Der Nachwuchs kommt nach einer für Säugetiere ungewöhnlich kurzen Tragzeit von nur etwa 20 bis 40 Tagen zur Welt. Im Vergleich zu anderen Tieren sind die Neugeborenen bei der Geburt extrem unterentwickelt und winzig. Selbst beim roten Riesenkänguru wiegt ein Jungtier weniger als ein Gramm und ist kaum 2,5 Zentimeter groß. In der Regel wird nur ein einzelnes Junges geboren, da Zwillinge eine Seltenheit darstellen. Sofort nach der Geburt krabbelt das Kleine aus eigener Kraft vom Geburtskanal in den Beutel der Mutter, wo es sich mit dem Maul an eine Zitze hängt. Diese Verbindung bleibt für die nächsten 2 bis 3 Monate ununterbrochen bestehen. Viele Arten nutzen ein besonderes biologisches System, das als verzögerte Geburt bekannt ist. Kurz nach der Niederkunft paart sich das Weibchen erneut, doch der neue Embryo verharrt in einer Ruhephase. Erst wenn das ältere Geschwisterkind den Beutel endgültig verlassen hat, nimmt der neue Keim seine Entwicklung wieder auf. Dieser Mechanismus stellt sicher, dass bei einem Verlust des Jungtieres sofort Ersatz bereitsteht, was in kargen Umgebungen einen großen Überlebensvorteil bietet. Nach etwa einem halben Jahr wagt das kleine Känguru erste Ausflüge aus dem schützenden Beutel, bis es mit 8 Monaten schließlich zu groß dafür wird. Dennoch wird es oft bis zum Ende des ersten Lebensjahres gesäugt. Dabei ist es möglich, dass die Mutter 2 Junge unterschiedlichen Alters gleichzeitig ernährt, wobei jede Zitze eine individuell angepasste Milchsorte für den jeweiligen Entwicklungsstand produziert. In ihrer australischen Heimat werden diese Jungtiere allgemein als Joeys bezeichnet. Entdeckung und Name. Die ersten schriftlichen Aufzeichnungen über diese Tiere stammen von europäischen Entdeckern, allen voran aus den Tagebüchern des britischen Seefahrers James Cook aus dem Juli des Jahres 1770. Die Bezeichnung Känguru leitet sich aus der Sprache der Gugu-Yimidir ab, einem Volk der Aborigines auf der Kap-York-Halbinsel. Das ursprüngliche Wort Ganguru bezog sich dabei speziell auf das graue Riesenkänguru, wobei der Stamm eigentlich über viele verschiedene Begriffe für die einzelnen Arten verfügte. Lange Zeit hielt sich die populäre Geschichte, dass der Name in der Sprache der Ureinwohner eigentlich »Ich verstehe dich nicht« bedeuten würde, was eine vermeintliche Antwort auf die Frage der Briten nach dem Namen des Tieres gewesen sein soll. Diese Legende wurde jedoch in den 1970er Jahren durch sprachwissenschaftliche Untersuchungen widerlegt, die den wahren Ursprung des Namens bestätigten. Im Jahr 1771 brachte James Cook 2 Fälle dieser Tiere nach Großbritannien. Diese dienten dem Künstler George Stubbs als Vorlage für ein berühmtes Ölgemälde, welches das Bild des Kängurus in Europa über lange Zeit prägte. Auch die deutsche Schreibweise hat sich im Laufe der Zeit gewandelt. Nach der alten Rechtschreibung wurde der Name noch mit einem H am Ende geschrieben, Doch im Zuge der Reform im Jahr 1996 wurde diese Schreibweise auf die heutige Form ohne das zusätzliche Zeichen angepasst. Es ist ein faszinierendes Beispiel dafür, wie ein Begriff aus einer regionalen Sprache durch Entdeckerreisen den Weg in den weltweiten Wortschatz fand und dort bis heute fest verankert ist. Die frühen Aufzeichnungen spiegeln den tiefen Eindruck wider, den diese ungewöhnlichen Wesen auf die ersten europäischen Reisenden machten, die zuvor noch nie ein Tier mit solch einer besonderen Fortbewegung und Anatomie gesehen hatten. Nutzung. Bereits für die ursprünglichen Bewohner Australiens spielten diese Tiere als wichtige Ressource eine zentrale Rolle. Sie dienten nicht nur als Nahrungsquelle durch ihr Fleisch, sondern auch als Lieferant für Felle, die vielseitig verarbeitet wurden. Interessanterweise schufen die traditionellen Jagdmethoden der Aborigines, wie die kontrollierte Brandrodung, oft neuen Lebensraum für die Tiere, da auf den abgebrannten Flächen frisches Grün nachwuchs. Auch nach der Ankunft der Europäer blieb das Tier im Visier der Jäger. Heutzutage unterliegen die meisten Arten strengen Schutzbestimmungen, doch die weit verbreiteten roten und grauen Riesenkängurus dürfen bejagt werden, da sie keine natürlichen Feinde haben und ihre Bestände stark angewachsen sind. Es gibt keine landwirtschaftliche Zucht dieser Tiere. Stattdessen basiert die Nutzung auf der Jagd in freier Wildbahn unter Einhaltung strenger staatlicher Quoten. Jährlich werden in Australien etwa 3 Millionen Tiere erlegt. Das Fleisch galt im Inland lange Zeit als Nahrung für ärmere Bevölkerungsschichten und ist dort bis heute weniger gefragt, weshalb es oft zu Tierfutter verarbeitet wird. Ein großer Teil der Produktion wird jedoch exportiert, wobei etwa 80% der Ausfuhren nach Europa gelangen. Neben dem Fleisch ist auch das Leder sehr geschätzt. Es zeichnet sich durch eine besondere Reißfestigkeit aus, die durch die gleichmäßige Struktur der Kollagenfasern bedingt ist. Daher findet es häufig Verwendung bei der Herstellung hochwertiger Sportartikel wie Motorradhandschuhen sowie bei der Fertigung von robusten Schuhen und Stiefeln. So hat sich die Bedeutung der Tiere von einer reinen Lebensgrundlage der Ureinwohner hin zu einem Rohstoff für den internationalen Markt entwickelt. Kulturelle Bezüge. In der Mythologie der Ureinwohner nimmt das Tier einen bedeutenden Platz ein. In den Erzählungen der Traumzeit gibt es ein großes Wesen, das den Legenden nach die Fluten aufhielt und später alle Sprachen der Welt erschuf. Damit gilt es als Ursprung der menschlichen Kommunikation und Kultur. Auch im modernen Australien ist die Symbolik allgegenwärtig. Gemeinsam mit dem Emu bildet es das nationale Wappen. Die Wahl dieser beiden Tiere begründet sich in der Annahme, dass sie sich nicht rückwärts bewegen können, was symbolisch für den Fortschritt des Landes steht. Ob als Logo der Fluggesellschaft Qantas Airways oder auf der australischen 1-Dollar-Münze. Die Silhouette des springenden Beuteltiers ist als Erkennungsmerkmal der australischen Identität weltweit bekannt. Äußere Systematik und Entwicklungsgeschichte. Systematisch werden diese Tiere innerhalb der Beutelsäuger in die Ordnung Diprotodontia eingeordnet. Dort bilden sie gemeinsam mit den Rattenkängurus und dem urtümlichen Moschusrattenkänguru eine eigene Unterordnung. Forscher gehen davon aus, dass sich die Vorfahren dieser Gruppe ursprünglich aus Tieren entwickelten, die in Bäumen lebten und Ähnlichkeiten mit dem heutigen Moschusrattenkänguru aufwiesen. Dieses kleine Tier gilt als besonders ursprünglich, da es noch über annähernd gleich lange Beine und einen nackten Schwanz verfügt. Innerhalb der Entwicklungsgeschichte tauchten verschiedene Linien auf, von denen einige heute nicht mehr existieren. So gab es im Miozän die Unterfamilie der Kurzschnauzenkängurus, die im späteren Pleistozän ihre größte Formenvielfalt erreichte. Diese Tiere waren generell kräftiger gebaut als die heutigen Arten. Zu ihnen gehörte auch die Gattung Procoptodon, welche die größten jemals existierenden Vertreter dieser Tierfamilie hervorbrachte. Lange Zeit hielt man das gebänderte Hasenkänguru für den letzten Überlebenden dieser alten Linie. Doch neuere Einordnungen stellen es in eine eigene Unterfamilie. Die heute lebenden Arten gehören fast ausschließlich zur Gruppe der Macropodinae, deren Spuren ebenfalls bis in das Miozän zurückreichen. Ein einschneidendes Ereignis in der Geschichte der australischen Fauna war ein Massenaussterben vor etwa 40.000 bis 50.000 Jahren. In dieser Phase verschwanden viele riesenhafte Beuteltierformen, darunter auch die gewaltigen Vorfahren der Kängurus. Dieser Zeitraum korreliert mit der Siedlungsgeschichte des Menschen auf dem Kontinent, was zu verschiedenen Theorien über die Ursachen geführt hat. Einige Wissenschaftler vermuten, dass die Jagd durch den Menschen eine entscheidende Rolle spielte, während andere die starke Trockenheit während der Eiszeit als Hauptgrund sehen. Wahrscheinlich wirkten beide Faktoren zusammen, da die durch klimatische Veränderungen bereits geschwächten Bestände dem neuen Jagddruck nicht mehr standhalten konnten. Diese prähistorische Entwicklung zeigt, wie eng das Schicksal der Tiere seit jeher mit klimatischen Bedingungen und der Anwesenheit des Menschen verknüpft ist. Durch die Untersuchung fossiler Funde lässt sich die lange Reise dieser Wesen von den Baumwipfeln bis in die weiten Steppen Australiens nachvollziehen. Innere Systematik. Die rezenten Gattungen. Die Familie unterteilt sich heutzutage in 13 verschiedene Gattungen, die insgesamt rund 65 Arten umfassen. Das gebänderte Hasenkänguru gilt dabei als der urtümlichste Vertreter und wird in einer eigenen Unterfamilie geführt. In den Regenwäldern Neuguineas leben die Buschkängurus, von denen 6 Arten bekannt sind. Eine weitere faszinierende Gruppe sind die Baumkängurus, die in Neuguinea und im Norden Australiens heimisch sind und sich auf ein Leben in der Höhe spezialisiert haben. In den felsigen Gebieten Australiens findet man die Felskängurus, die oft durch Muster im Fell bestechen. Die Philander zeichnen sich durch ihre fast nackten Schwänze aus und sind in verschiedenen Regionen Australiens und Neuguineas anzutreffen. Die Hasenkängurus erhielten ihren Namen aufgrund ihrer Größe und ihrer Art der Fortbewegung, die an Hasen erinnert. Das Quokka ist bekannt für seine kompakte Form und die kurzen Ohren. Eine weitere Gattung sind die Nagelkängurus, die eine kleine Verhornung am Schwanzende tragen. Zu den kleineren Vertretern gehört auch das Sumpfwallaby aus dem Südosten des Kontinents. Die bekanntesten Vertreter sind jedoch die Riesenkängurus der Gattung Macropus sowie die Bergkängurus und das rote Riesenkänguru, welches als größte lebende Art gilt. Zudem gibt es die Gruppe der Wallabies, die 8 Arten umfasst. Die Verwandtschaftsverhältnisse zwischen diesen Gruppen wurden durch moderne Erbgutanalysen präzise bestimmt. Diese wissenschaftlichen Untersuchungen geben Aufschluss darüber, wie sich die verschiedenen Gattungen im Laufe der Jahrmillionen auseinanderentwickelt haben. Jede dieser Gattungen repräsentiert eine einzigartige Anpassung an die vielfältige Landschaft des australischen Raums.
Das war Einschlafen mit Tieren. Dein Podcast zum Einschlafen.